ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi.
Hallo und herzlich willkommen, Horst Evers.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir duzen uns, weil wir uns schon eine Weile kennen.
Genau.
Tatsächlich.
Ich war bei dir in der Wohnung, als du eine Sendung aufgenommen hast. Also war da auch schon als Gast vor, ich weiß nicht.
Acht Jahren. Mindestens. Ja. Wenn es sogar fast
Jahre.
Neun. Ja. Also ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Damals wurde ein Buch von dir verfilmt.
Ja, der König von Berlin.
Ganz genau,
dann,
der König von Berlin.
Dann ist es 9 Jahre her.
Und ich habe mich fast mehr drüber gefreut als du.
Ja.
Das ist mir in Erinnerung geblieben damals, ja. War noch zu Berliner Zeiten, genau. Du bist in Berlin ein extrem bekannter und Leute sagen ja, Horst Evers, also da werden jetzt alle, die Kabarett mögen, sagen, ja klar, der Horst Evers, klar. Mhm. Aber viele andere werden vielleicht sagen, wer ist das jetzt? Und dann würde man sagen, ja, die einen würden sagen Geschichtenerzähler, die anderen würden sagen Kabarettist. Was sagst du?
Ich sag schon Geschichtenerzähler.
Ja.
Also ja. Insofern, da das praktisch die vielen verschiedenen Sachen, die ich mache, am besten umreißt. Also wobei ich Geschichte natürlich auch, selbst wenn ich mit dem Liederprogramm, das machen wir natürlich nur in Berlin mit Benedikt Eichhorn, dann auch Lieder mache und so, das sind auch letzten Endes Geschichten. Wenn ich Romane schreibe, sind es natürlich Geschichten. Wenn ich auf der Bühne Dinge vorlese oder auch so erzähle, also Geschichten sind es eigentlich immer. Insofern ist Geschichtenerzähler schon die richtige Bezeichnung.
Der treffende Begriff.
Ja.
Und du speist deine Inspirationen für deine Geschichten aus dem Alltag. Jetzt bist du ja hier in Stuttgart angekommen. Du bist
ja extra
für uns gekommen, netterweise. und was hast du denn heute und gestern und so bei deiner Ankunft schon beobachtet?
Na, ich bin sowieso ja nach wie vor begeistert vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Ich empfehle das.
Ne?
Ist ein Klassiker. Es ist, ich mag das. Na, es ist tatsächlich in Berlin, empfehle ich das immer, wenn ich gefragt werde, wo kann man ja mal für 1-2 Tage hinfahren, um auf andere Gedanken zu kommen. Und für Berliner ist da der Stuttgart Hauptbahnhof schon toll, weil es eben so ein völliges Chaos ist, weil nichts funktioniert, weil nichts geht. Ich habe auch extra diese Linien am Boden, die dann zu den Schaltern führen sollen, das jetzt auch nochmal wieder gefilmt, wie sie ins Nichts gehen. Also wie dann auf einmal Linien dann auch aufhören. Die führen nicht zum Schalter, sondern nirgendwo hin irgendwie. Und da muss man sagen, als Berliner an so einen Ort zu kommen, ist es einfach auch Balsam. Also nach all den Demütigungen, die wir erfahren haben im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Du sprichst vom BER, vom Flughafen.
Vom BER beispielsweise, mit dem ganzen Zeug, ihr seid zu doof, einen Flughafen zu bauen, das geht alles gar nicht, kriegt alles nicht hin, wie kann man das Dach vergessen, weiß ich auch nicht. Also man fängt ja mit dem Dach nicht an. Also das ergibt sich dann, also hätte man mit dem Dach angefangen, das wäre blöd gewesen, wenn es dann, wieso fällt das runter? Aber das Vergessen, man guckt ja nicht die ganze Zeit hoch, das kann passieren, oder auch die zu kurzen Rolltreppen, wo dann gesagt wird, wie können die Rolltreppen zu kurz sein? Ich habe es mir angehört, das war nur ein Stück zu kurz. Das hätte man gut springen können. Also da dann gleich immer. Und
also ich sehe beim BER, da hast du ein großes Verständnis
ja, genau.
Für die Fehler, die
und
da gemacht
natürlich
wurden.
Beim
wie ist es bei
Stuttgarter Hauptbahnhof genauso auch. Und das ist eben das Schöne, hier macht keiner mehr Witz über den BER. Du kannst sicher sein, im Gegenteil, wenn du ihnen sagst, du bist aus Berlin, gibt es ein großes Verständnis, du wirst mit offenen Armen aufgenommen, wo auch gesagt wird, dann wissen sie ja, wie das ist. Und ich dann aber auch leider sagen muss, nee, so schlimm war es bei uns nie. Also insofern.
Ich sehe, du hast jetzt gefilmt, ja? Also da sind schon gleich wieder 3-4 Geschichten jetzt, die du wahrscheinlich dann demnächst aufschreiben und irgendwo zum Besten geben wirst.
Das kann gut sein. Dort heraus dann, weil ich das natürlich auch mit Interesse verfolge, dieses doch tatsächlich sehr verkantete Projekt und auch mit großer Empathie. Also es ist, das kann ich jetzt auch wirklich guten Gewissens sagen. Ich kenne natürlich wie fast alle Städte in Deutschland, da ich ja nun auch schon sehr lange unterwegs bin im deutschsprachigen Raum, kenne ich Stuttgart schon ein bisschen und auch ganz gut und mag Stuttgart eigentlich recht gerne. Also ich finde...
Das sagst du jetzt nur, weil du...
Nein, das sage ich, das habe ich auch, gerade letzte Woche habe ich 6 Vorstellungen in Wühlmäusen in Berlin gespielt, habe ich jeden Abend gesagt, weil ich im Programm tatsächlich auch eine kleine Baustelle in Stuttgart eine Geschichte habe, eine ganz schöne dort eigentlich auch. Dort jeden Abend wirklich gesagt habe, dass ich Stuttgart in sich sehr gerne mag und deshalb natürlich großen Anteil daran nehme, wie jetzt dieser aufgerissene Bahnhof sozusagen die Stadt seit Jahren beschäftigt und schon auch ein bisschen, also für jemanden wie mich, der sowieso immer mit der Bahn kommt und alles mit der Bahn macht, auch sehr prägt. Also wirklich im Zentrum einfach diese unfassbar chaotische Riesenbaustelle. Und ohne, das ist jetzt wirklich ohne jede Ironie oder jedes, also das tut mir einfach wirklich leid dann auch, weil das ist schon, also klar, es lässt sich nicht anders machen, aber das ist schon auch blöd.
So simpel und so raffiniert, das ist eine Beschreibung der Komik von Kabarettist Horst Evers Geschichtenerzähler heute bei uns in SWR 1. Leute, wo wir gerade bei der Bahn sind, du bist seit über 30 Jahren, glaube ich.
Ja.
Kann man so sagen, ne? Mhm. Schon unterwegs in der Republik und machst dort deine Vorstellungen in verschiedensten Bühnen, im Fernsehen, überall kann man dich sehen. Und du machst alles mit der Bahn, wo wir gerade dabei sind.
Alles mit der Bahn. Also wirklich ganz konsequent fahre ich alles mit, selbst da, wo die Bahn nur noch Bus ist, fahre ich mit der Bahn.
Ja, weil da muss man weil du fährst ja nicht nur Metropolen an, das heißt, du musst auch ab und zu mal umsteigen.
Ich muss auch immer mal, also es kann sein, wenn es jetzt dann Orte sind, die wirklich gar keinen Bahnhof haben und auch nur einen sehr eingeschränkten Busverkehr, dann bitte ich die Veranstalter schon auch mal, mich dann vom nächstgelegenen Regionalbahnhof abzuholen. Das machen sie natürlich dann auch gerne und ist dann auch kein Problem. Aber an sich fahre ich das alles immer mit der Bahn und auch mit all den Erlebnissen. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Bahngeschichten, also wo ich auch jederzeit, man hat ja immer so ein, also ich sagen wir es nochmal anders. Also ich bin wirklich jemand, der die Bahn sehr, 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 sehr gerne mag. Habe sie auch immer in Schutz genommen. Habe immer gesagt, komm, lass die Bahn. Die Bahn ist sehr viel besser als ihr Ruf. Ganz oft bekommt man gratis viel mehr Fahrzeit dazu, als einem eigentlich zusteht. Und das ist völlig unkompliziert. Da muss man kein Formular ausfüllen oder sonst irgendwie. Da muss man sich auch nicht bewerben. Die sagen einfach, wir haben die Zeit da, jetzt haben sie auch, bitteschön, machen sie was draus. Und natürlich denke ich dann, weil ich so viel unterwegs bin, ich habe schon alles erlebt und staune immer wieder, dass ihnen doch noch was einfällt, dass sie selbst mich überraschen können.
Machst du was draus? Also schreibst du deine Geschichten auch im Zug auf, wenn du sagst, du kriegst nochmal 2 Stunden geschenkt?
Ja.
Stichwort Verspätung.
Zum Beispiel, wir haben jetzt beispielsweise zwischen Berlin und Hamburg haben wir im Moment die große Schienenstrangsanierung, wo die Züge umgeleitet werden über Lüneburg, Salzwedel und so. Ich finde es ganz schön. Sieht man mal was von der Welt.
Kennen wir gut von der Riedbahn, genau.
Genau. Und da war ich jetzt eben im Zug und bin dann gefahren von Hamburg nach Berlin und kurz hinter Lüneburg blieb aber unser IC stehen. Einfach zack, mitten auf der Strecke blieb einfach stehen. Soweit so normal. Also wo es auch noch ganz normal weiterging, es kam die Durchsage, die jeder, der viel mit dem Zug kennt, mittlerweile auch sehr gut kennt, diese berühmte Durchsage, tut uns leid, der Zug ist hier leider außerplanmäßig zum Halten gekommen. Ich auch noch dachte, Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre was mit der Landschaft, aber nee, wenn der Zug steht, dann ist ja alles in sich schlüssig, dann ist mein Gucken in Ordnung und es ging auch noch normal weiter, wo er als nächstes dann eben sagte, ja, das ist, weil wir haben ein Problem mit der Strecke. Und ich auch dachte, ja, ich weiß. Und dann kam der überraschende Satz, den ich so noch nicht gehört hatte, wo er dann als nächstes sagte, es ist die falsche Strecke. Und es hat sich dann herausgestellt, das ist wohl auch nicht nur einmal passiert. Es gibt sozusagen kurz hinter Lüneburg, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, gibt so eine launische Weiche. Die hat Tagesform. Die schafft das nicht immer, die hat manchmal auch einfach keine Lust und sagt sich dann auch, das ist ihr alles so viel und so. Und boah, der Zug fährt jetzt mal außen rum. Das macht sie jetzt nicht. Der fährt und schickt den nochmal aufs Nebengleis. Und es gab dann auch irgendwann der überraschend gut gelaunte Zugführer. Das hat mich auch irgendwie gefreut, was der für gute Laune hatte, hat dann irgendwann auch gesagt, ja, da haben wir uns wohl leider verfahren, ne, wo ich auch noch dachte, ey, wie ist geprahlt. Aber gut, es war dann eben so und man muss dann halt den größeren Umweg fahren, das ging eine Dreiviertelstunde länger, das ist auch alles nicht schlimm, das macht mir nichts aus.
Man muss den Zugführer an der Stelle aber auch entlasten, ne? Der kann ja gar nichts dafür.
Der kann natürlich nichts dafür und das, was mir nur leid getan hat, das waren die Leute, die nach Salzwedel wollten. Das fand ich fies, weil die haben sich ja vorher wahrscheinlich wahnsinnig gefreut, boah, die ICE hat mal in Salzwedel, das macht er sonst nicht, das ist toll, das ist schön und dann eben feststellen mussten, nein, er hält nicht in Salzwedel, er fährt nicht mal dran vorbei, er fährt den großen Bogen und dann dauert sowieso erstmal viel länger und dann sind die ja auch noch in Berlin, da wollen sie ja gar nicht, das ist ja weiter weg von Salzwedel, als sie vorher waren und dann nach diesem Vertrauensverlust, also wo das Urvertrauen weg ist, dann wieder in den Zug steigen zu müssen, in den Zug zurück nach Hamburg in der Hoffnung, dass es diesmal klappt und dann eventuell stundenlang zwischen Berlin und Hamburg hin und her zu pendeln, immer in der Hoffnung, irgendwann Salzwedel mal zu treffen. Das sind dann, glaube ich, so diese Momente, wo ich sagen würde, da würde meine Laune auch Mittel werden.
Aber da musst du die Bahn dann auch nicht mehr verteidigen.
Doch, verteidigen würde ich sie immer wollen, weil es natürlich ein riesiges logistisches System ist, eine Riesenleistung das überhaupt. Und diese Schienenstrangsanierung, das ist irrsinnig kompliziert. Das zu planen, das zu machen, das ist sehr, sehr schwer. Und insbesondere das Personal, also auch die Zugführer. Also wir haben diese klassischen Situationen jetzt. Der eine Zug havariert, der andere nimmt die alle auf, der Zug ist viel zu voll. Lauter wahnsinnig schlecht gelaunte Leute und so. Und wie dann dieses Zugpersonal das immer moderiert und damit umgeht. Also da sitze ich wirklich oft bewundernd davor, wie die Nerven behalten, wie das hinkriegen und trotzdem freundlich bleiben und auch Sachen, die, also ich arbeite ja selbst mit diesen Apps. Du hast nicht immer super Auskünfte und die haben auch keine besseren und trotzdem da irgendwie ruhig bleiben. Also die sind für mich nach wie vor Helden.
Du bist ein fleißiger Schreiber, das muss man wirklich sagen. Du machst unheimlich viel, hast immer viel gemacht. Ich habe allein 15 Bücher gezählt.
Ja.
Da stecken deine ganzen Geschichten drin, die du auf der Bühne erzählst.
Die Hälfte der Bücher sind diese kurzen Geschichten. Und die andere Hälfte sind dann schon auch Romane. Also das ist Der König von Berlin. Ich habe auch ein Science Fiction geschrieben, Alles außerirdisch, den ich persönlich sehr mag, der echt abgefahren ist. Das immer sage ich dann gerne vorweg. Aber auch ein Jugendroman. Also das Schöne ist und das schätze ich als Privileg auch wirklich wahnsinnig. Also dass ich das Glück hatte, dass ich dann irgendwann doch einigermaßen erfolgreich mit dem war, was ich da mache und dadurch dann große Freiheiten hatte. Also wo normalerweise, und ich merke es auch jedes Mal, wenn ich wieder mit irgendeinem Projekt komme, mit irgendeinem seltsam wie beispielsweise einem Science-Fiction-Roman oder so, wo mein Verleger erst einmal kurz zusammenzuckt und denkt, ach, warum schreibst du nicht einfach irgendwie ein lustiges Buch und lustige Geschichten, die sich sehr gut verkaufen? Warum jetzt wieder so ein Ding, wofür es in Deutschland eigentlich gar keinen Markt gibt? Weil ich halt wahnsinnige Lust habe, diese Geschichten zu erzählen und erfreulicherweise in einer Position bin, dass ich es mir dann doch am Ende erlauben. Also wenn ich ihnen verspreche, dass ich danach dann auch wieder ein Buch mit lustigen Geschichten schreibe.
Man muss ja sagen, deine Geschichte ist eine Geschichte des langsamen Aufstiegs, des sich Erspielens von Publikum über einen ganz langen Zeitraum. Also noch fernab von, sag ich mal, was man heute oft sieht bei gerade auch Comedians, dass die so über einen Sozialen Medien-Hype oder sowas, über solche Sachen plötzlich so ganz hoch fliegen und dann plötzlich in riesigen Hallen stehen. Das war nicht deine Geschichte.
Nein, also darauf verzichte ich ja nach wie vor komplett. Also das ist tatsächlich auch mittlerweile eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ich über Social Media gar nichts mache. Also ich bin weder bei TikTok noch Insta noch, also sah es wahrscheinlich auch alles schon wieder falsch und mach das genau. Ich mache natürlich Radio. Das war auch immer eine wichtige Basis für mich. Also in Berlin bei Radio 1, die beiden Kolumnen, die ich da habe, das merke ich auch, dass die sehr wichtig sind. Auch die Bücher sind sehr wichtig. Aber vor allen Dingen, glaube ich, lebe ich von der Mundpropaganda. Leute kommen zu mir in die Vorstellung, sehen das und im Regelfall, erfreulicherweise, gefällt es ihnen sehr gut. Und dann kommen sie halt wieder und bringen das nächste Mal jemanden mit. Mhm. Und dadurch werden natürlich die Theater dann sozusagen langsamer voller, als wenn man einen super Clip hat, der dann auf TikTok rauf und runter gespielt wird und dich schlagartig von einer 50 Leute Bühne in eine 3000er Halle katapultiert. Das war bei mir eben ein langsamer Prozess und Halle wäre für mich ja auch schon wieder gar nicht gut. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich mittlerweile in sehr schönen Theatern spielen darf.
Auch die dürfen auch gerne ein bisschen größer sein.
Die dürfen auch gerne ein bisschen größer sein, weil die auch sehr gut gebaut sind. Aber für mich ist immer die Grenze dort, wo sozusagen eine Leinwand aufgebaut wird oder ein großer Schirm. Ich habe das auch schon gemacht und es irritiert mich wahnsinnig, wenn ich merke, dass die Leute gar nicht mich angucken, sondern zu der Leinwand gucken. Also wenn ich dann ins Publikum gucke. Also dieser direkte Kontakt, dass ich bei den Leuten bin und das merke, das geht, wenn die Theater gut gebaut sind, in etwa bis 800.000 Leute kann man das machen. Wenn es größer wird, ist es halt mehr ein Event. Das ist eigentlich, es ist überhaupt nicht, also es gibt Kollegen, die das sehr, sehr gut machen, sehr professionell, aber meine Welt ist es halt.
Das klingt jetzt ein bisschen altmodisch. Bist du ein bisschen bühnenaltmodisch?
Was das angeht, ja. Also da schon. Also es ist ja, also ich mach's ja jetzt ohne Quatsch tatsächlich, damit alle einen schönen Abend haben, damit alle einen Gewinn haben und was Besonderes, um die Geschichten zu erzählen. Und da ist es dann schon auch sehr wichtig meines Erachtens, dass die Atmosphäre stimmt. Und das, was ich mache, passt halt nicht in eine große Halle rein. Das ist Quatsch. Das ist kein Event. Das ist nichts, wo dann groß. Also ich habe ja auch keinen technischen Aufbau bei mir. Das geht sehr schnell. Es wird ein Mikrofon eingerichtet, es wird das Licht eingerichtet, fertig.
Ist ja fast wie bei uns.
Genau. Es gibt keine Effekte, keine Lichteffekte, keine Soundeffekte, keine Einspieler, keine Musik oder so. Alles nicht. Ich komme auf die Bühne, erzähle zweimal eine Stunde lang.
Ja.
Und das ist das Programm, das ist das, was ich tue. Und meine wichtigste Regel, die ist natürlich ein bisschen naiv ist, es soll hinterher allen Leuten besser gehen als vorher. Das ist mein Anspruch, damit trete ich an. Und das ist alles, mehr mache ich nicht. Und dann erzähle ich halt Geschichten.
So, jetzt müssen wir mal ran an den Speck und auch mal beschreiben, was ist das denn, dieser Horst Evers, für alle, die dies vielleicht noch nicht wissen. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Ich werf dir jetzt mal was hin.
Ja.
So eine gespielte Biederkeit ist da manchmal zu sehen bei dir. Kann das sein?
Weiß ich, also ich nehme natürlich alles an, was andere sagen und setze mich damit dann auseinander. Aber gespielte Biederkeit würde ich eigentlich, also ich versuche schon sozusagen die Zeit, die Gegenwart, so wie sie ist, zunächst einmal anzunehmen, wie sie ist und dann quasi daraus die Geschichten, auf die ich stoße, die ich finde, dann umzubauen und zu sehen. Also es gibt beispielsweise diese Geschichte, wo ich dann in Franken unterwegs bin und tatsächlich in einer vor einer Metzgerei ein Schild sehe, veganfreie Wurst. Und dann dran vorbeigehe und dann stutze und dann nochmal zurückgehe und gucke und sehe, nee, da steht tatsächlich veganfreie Wurst. Und dann bin ich halt rein dort und habe danach gefragt und daraus bildet oder entsteht dann so eine Geschichte aus solchen Momenten herum. Also es sind oft dann kleine Irritationen innerhalb der Wirklichkeit, wo ich dann mich in eine Situation stürze, in ein Gespräch, das ich natürlich hinterher bearbeite. Und das ist dann nicht, dass ich bin kein Dokumentarfilmer, ich bin Schriftsteller. Das ist alles bearbeitet, das ist auf Pointe geschrieben, das hat einen Bogen, der ganze Abend hat einen Bogen. Man merkt hinterher, dass der ganze Abend eine große Geschichte erzählt, nochmal eine große übergeordnete Geschichte. Es gibt sozusagen viele Fäden, die auch zusammenlaufen und so. Und so ist die Realität natürlich nicht ganz. Also eben nicht alles hat eine Schlusspointe, auch in meinem Leben. Ja. Aber in meinen Geschichten, in den Programmen läuft alles irgendwo drauf hinaus, hat alles einen tieferen Sinn. Das ist ja das Schöne an Literatur und Sprache und der große Unterschied zum tatsächlichen Leben, dass es dann doch geformt ist und man einen tieferen Sinn, eine tiefere Wahrheit und so dahinter entdeckt. Aber ich drückt die einem, sagen wir mal, jetzt nicht so aufs Auge. Die kannst du dann auch erst so 2-3 Tage später irgendwann auf einmal.
Dann kommt's einem plötzlich.
Genau.
Ach, was hat
dann irgendwie, also es ist, ich erkläre eigentlich nichts explizit. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Aber die Pointen, das Lustige, das ist schon, das hast du eigentlich im Regelfall schnell und kannst du sofort mitnehmen.
Du sagst, du bist kein Dokumentarfilmer, aber du bist ein Mensch, der seine Umwelt offensichtlich genau in Augenschein nimmt.
Natürlich. Also das ist schon die Basis von allem, eine genaue Beobachtung. Und ich würde schon auch sagen, in meinem Fall eine gelassene Beobachtung. Also mehr oder weniger auch eine relativ wohlwollende. Zunächst einmal, also einfach mal die blanke Annahme, stellen wir uns die Welt so vor, als hätte alles einen Sinn, als wäre alles in sich logisch. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, weil vieles überhaupt keinen Sinn hat, genau, ja. und keine Logik. Und dann aber trotzdem zu sagen, gut, alles, was passiert, ist nicht einfach nur Quatsch und einfach nur Blödsinn. Und wie kann ich das so formen, dass ich dann doch das Gefühl habe, dass alles in sich passt? Und oft ergibt sich allein daraus dann schon eine sehr, sehr große Komik, indem man einfach nur versucht, die Absurditäten des Alltags, die realen Absurditäten irgendwie logisch zu machen. Also da einen logischen Zugang zu finden. Das ist häufig schon lustig genug.
Würde uns das allen ganz gut tun, mal ein bisschen genauer auf unsere Umgebung zu schauen? Also man hetzt ja vor lauter Terminen und Stress oft so mit fast ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt, nimmt seine Umgebung gar nicht besonders aufmerksam wahr. Da verpasst man doch viel.
Man verpasst sehr viel und natürlich wäre, also es ist, aber das ist jetzt auch ein bisschen Wohlfall. Ich will da auch niemandem jetzt irgendwie Vorschriften oder Vorwürfe machen. Aber natürlich ist es immer schön, wenn Leute eine gewisse Empathie haben, wenn sie in jeder Situation, wie wo wir es beispielsweise jetzt mit der Bahn hatten, natürlich ist das wahnsinnig stressig und furchtbar. Und wir haben gerade drüber gesprochen, wenn ich eine Verbindung von Stuttgart nach Zürich jetzt beispielsweise habe, natürlich würde ich mich niemals darauf verlassen, dass ich den Anschluss in Karlsruhe bekomme. Dazu fahre ich viel zu viel mit der Bahn. Ich weiß, ich muss diesen Puffer einbauen. Ich muss das machen. Aber wenn das dann nicht klappt und ich in einem überfüllten Zug sitze, mich einfach auch mal dann eben in die Situation der andere mit rein zu versetzen, für die es auch sehr, sehr schwierig ist. Ich bin nicht der Einzige, für den das jetzt doof ist, sondern für alle um mich herum, einschließlich der Zugführer. Und wenn man das für einen Kurzmoment kann und begreift, dass das für alle eine furchtbare Situation ist, dann ist es auch selbst, glaube ich, schon direkt leichter auszuhalten. Aber ich räume gerne ein, das ist immer leichter gesagt als getan. Aber so als Anspruch an sich selbst finde ich das eigentlich ganz, ganz okay. Das darf man eigentlich ruhig mal haben.
Du beziehst deine Inspiration aus dem Alltag. Gibt es so bestimmte Orte, wo du hingehst? Setzt du dich auf eine Parkbank im Park und guckst dir einfach die Leute an? Oder wie machst du das?
Mittlerweile tatsächlich nicht mehr, weil mittlerweile ich jeden Ort sozusagen sehr schätze und es für mich viel wichtiger ist sozusagen, dass ich bei mir bin. Also es ist ja die große Gefahr, egal an welchem Ort man sitzt, dass man irgendwie sich mit dem Handy beschäftigt und guckt, was in aller Welt ist oder noch schlimmer, irgendein sinnloses Spiel spielt oder sonst irgendwelches Zeug macht. Insofern ist der Ort eigentlich egal, sondern wichtig ist, dass ich da, wo ich bin, auch selber bin gerade und nicht in irgendeiner virtuellen Welt oder gut, in Gedanken versunken zu sein, ist dann natürlich absolut integer. Auch alles andere ist integer letzten Endes. Früher habe ich das sehr, sehr geliebt. Also da habe ich auch mehrere Geschichten drüber geschrieben und sehr gemocht. Das mache ich mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil es in Berlin auch für mich ein bisschen schwierig ist, weil ich oft erkannt werde dort. Ich bin sehr gerne in Krankenhauscafeterien gegangen, habe mich da hingesetzt, weil da hast du oft das Leben von anderen Leuten praktisch komplett erzählt bekommen. Also du hast die klassische Situation. Ich spreche jetzt mal in ganz, ganz alten Strukturen, damit's nicht so lang und aufhört. Mutter ist im Krankenhaus, ist da und dann kommen irgendwie Vater und Kinder und lassen sich von ihr in der Cafeteria ihr Leben erklären, wie das eigentlich funktioniert, was sie alles machen müssen, wie alles geht und wie. Weil Mama ist nicht zu Hause, die all das wie von selbst sozusagen gemacht hat, für sie, wie automatisch. Und jetzt ist sie nicht da, weil sie im Krankenhaus ist, also sitzt sie in der Krankenhauscafeteria und erklärt ihrem Mann und den Kindern das ganze Leben, wie die Welt eigentlich funktioniert. Das heißt, du sitzt am Nebentisch und bekommst die ganze Geschichte, das ganze Leben von mehreren Menschen, der Familie, direkt erzählt, dadurch, darin. Und das ist, man denkt jetzt irgendwie, ja klar, das ist ja immer dasselbe. Nein, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist so originell, so besonders, so schön, so warmherzig. Und da habe ich viel darüber erfahren, wie Menschen leben sozusagen, wie das funktioniert, wie sie ineinander organisiert sind. Und auch Sachen, die ich habe natürlich nur meine eigene Kindheit gehabt und dann später auch meine eigene Familie. Das ist dann eine Wirklichkeit, die ich gut kenne, vielleicht noch von ein paar Freunden. Und da habe ich viele andere Wirklichkeiten so mitbekommen. Und in der Zeit, das war dann so Ende der 90er Jahre und so, habe ich unglaublich viel Zeit im Urban-Krankenhaus und auch in der Charité dort in der Cafeteria verbracht, weil ich das so spannend und so toll fand. Aus heutiger Sicht hätte ich ein bisschen schlechtes Gewissen natürlich in diese Privatsphäre ein, so, aber das hat damals ja überhaupt niemand gestört und es war auch ganz normal. Außerdem war man auch immer sehr aufgeregt und sehr erregt dann am Nebentisch, weil natürlich alles organisiert werden musste und alles sehr schwierig war. Und da habe ich schon sehr viel rausgenommen. Heute würde ich das aus Persönlichkeitsschutz oder schlechten Gewissen so wahrscheinlich nicht mehr machen. Außerdem ist die Gefahr sehr groß, dass ich sehr bald enttarnt werde, dass irgendjemand mich erkennt und die sich dann sehr komisch fühlen, wenn sie merken, dass ich mir Notizen mache.
Andere Städte hätten ja sonst auch Krankenhäuser. Das geht jetzt dann natürlich sehr in so einen persönlichen Bereich rein, aber jetzt hat sich ja auch die Gesellschaft sehr verändert. Ja, die Corona-Pandemie, die gesellschaftlichen Disruptionen, zugespitzte Diskussionen, auch das alles geht ja auch ins Persönliche rein, ist Teil des Alltags geworden. Wir reden auch ständig drüber. Hat das deinen Humor auch beeinflusst? Die Inspiration verändert sich?
Alles beeinflusst meinen Humor. Also die gesamte Welt, wie sie sich verändert, natürlich diese sehr, sehr beunruhigende Entwicklung, die wir im Moment haben in vielen Bereichen, sei es der Rechtspopulismus, sei es KI, sei es die weltpolitische Entwicklung, dass wir wieder von ernsthaften, richtigen Kriegen, richtiger Kriegsgefahr, physischer Bedrohung reden. Was, seien wir ehrlich, bei allem, ich war auch auf in meiner Jugend in den 80er Jahren auf Friedensdemos und dergleichen mehr, aber eine so ernsthafte und ernstzunehmende Bedrohung, so unglaublich viel Leid mit Flucht, mit Hunger, mit Durst und allem, was natürlich über die Medien auch tagtäglich Teil unserer Wirklichkeit ist, ich glaube nicht, dass es das in meiner Lebensspanne in dieser Intensität, in dieser Wucht jemals gegeben hat. Und das beschäftigt natürlich alle. Mhm. Das geht einmal an die Nieren. Das ist eine sehr fordernde, sehr harte Zeit. Und natürlich beeinflusst alles komplett mein Schreiben und mein Umgehen damit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Horst Evers, Geschichtenerzähler, der, wie wir ja gerade gesagt haben, du hast uns gerade erzählt, deine Inspirationen, die du da rausziehst, wir haben gerade gesprochen, Inspirationen haben sich verändert. Es ist alles ein bisschen angespannter geworden und das schlägt sich auch bei dir nieder. Wir hören mal rein kurz bei dir.
Ja, es ist ja in der Tat im Moment eine Zeit, wo es, das weiß ja auch jeder, es gibt im Moment, glaube ich, unfassbar viel Meinung. Also ich glaube, es war noch nie so viel Meinung wie im Moment. Also wirklich sehr, also wer wie ich schon einige verschiedene Zeiten in seinem Leben erlebt hat, wird das wahrscheinlich auch ähnlich sehen. Also so viel Meinung wie im Moment hatten wir noch nie. Also das und obwohl wir schon so wahnsinnig viel Meinung haben, wird ja auch immer noch sehr viel Meinung dann importiert, teilweise aus Übersee. Also wo ich persönlich auch sagen würde, weiß ich gar nicht. Also für mich, also es hätte nicht sein. Also, weil seien wir ehrlich, also das, was an Meinung importiert wird, ist ja oft jetzt auch nicht so Premium-Meinung. Also wo, oder sagen wir es doch mal anders. Also, ich persönlich habe ja sehr, sehr gute Meinung. Na, doch, das kann man, glaube ich, sagen. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Meinung. Also immer eigentlich. Also denke auch jedes Mal wieder, also wenn ich teilweise andere Meinungen höre, wo ich denke, die armen Leute. Also, boah, also so eine Meinung willst du ja nicht haben. Also da, beim besten Willen. Also da, oh, da, was hab ich ein Glück mit meiner Meinung. Meine Herren, das ist wirklich, das hätte schlimmer kommen. Also ich bin ganz oft meiner Meinung.
Also Horst Evers, in deiner Sendung Horst Evers und Freunde im WDR, also hier in der ARD. Das geht noch weiter, muss man dazu sagen.
Natürlich,
da steckt jetzt aber schon was drin, ne? So ein bisschen das ist dann schon ein bisschen politischer.
Ja, natürlich. Also in dem Fall ist es auch, ist es jetzt nicht unbedingt mein Ziel, politisches Kabarett zu machen, aber es ist natürlich mein Ziel, gesellschaftlich relevant Geschichten zu erzählen. Also es ist immer in der Gegenwart, es ist immer in dem verankert, in dem, was auch passiert. Und klar, dann ist das natürlich einfach eine Beobachtung, dass wir im Moment einen unfassbaren Meinungskampf in allen Bereichen haben, der diese Gesellschaft sehr prägt und der es auch sehr schwierig macht, natürlich noch irgendwie so ein großes Gemeinschaftsgefühl oder wie man früher so gerne gesagt hat, die Menschen mitzunehmen, weil jeder ja ganz in seiner eigenen Meinungsblase auch gefangen ist. Dann arbeitet und das erstmal als Beobachtung Also das ist ja eben die Einleitung dort zu einer Geschichte. Das erstmal als Beobachtung festzustellen, halte ich für sehr angemessen. Ja.
Ja, du als Beobachter, du hast ja dann oft so dieses ganz Feine, ja, dieses ganz Subtile, da kommt mal so, in dem Witz ist dann so ein bisschen Kritik irgendwo versteckt, oder was heißt Kritik, aber so, ne? Wie schaffst du den Spagat? Also fühlst du da so eine Art Zwang als Bühnenmensch, als Kabarettist, als einer, dem die Leute ja auch gerne zuhören und das, was du sagst, ja auch mitnehmen, dann dich irgendwie zu positionieren, oh, jetzt müsste ich aber mal dies oder das sagen?
Ja, natürlich. Es ist aber, glaube ich, fast noch wichtiger, sozusagen, was ich nicht sage oder was ich nicht mache. Es ist, ich nehme jetzt mal ein etwas skurriles Beispiel, wo ich auch im ersten Moment mich nicht sehr gefreut habe, sagen wir es mal so, als ich nämlich gehört habe, dass es gibt ganz viele ganz großartige Menschen, die auch durch Altersheime, Pflegestationen und dergleichen mehr gehen und vorlesen, also da vorlese, und die nehmen wahnsinnig gerne meine Texte. Und ich habe kürzlich erfahren, dass ich vor allen Dingen auf Demenzstationen sehr beliebt bin. Also das ist sehr gerne auf, wo man ja im ersten Moment denkt, oh, also das ist das Zielpublikum, und habe dann aber erfahren, die mögen das deshalb so gerne auf diesen Demenzstationen. Einmal, weil es natürlich im Regelfall oft kurze Geschichten sind, also das ist dann mit der Aufmerksamkeitsspanne noch gut möglich, aber was vor allen Dingen auch wichtig ist, es sind Geschichten, die eigentlich nichts Aggressives haben, nichts Wüstes, nichts Brutales. Sie gehen auch nicht unter die Gürtellinie und so. Und das ist gerade auf Demenzstationen für die Patienten dann oft wichtig, dass sie sozusagen nicht getriggert werden innerhalb dieser Geschichten. Und das ist natürlich eigentlich unabsichtlich von mir. Andererseits auch, also ich habe eben natürlich diese Regeln, unter anderem auch, dass ich wirklich versuche, nicht Witze auf Kosten anderer Leute zu machen, sondern eigentlich gehen alle Witze auf Kosten von mir selbst. Also ich mache im Regelfall einfach Witze über mich und lache über mich selbst und kann da heraus dann vieles andere aufbauen. Und
das war das, was ich vorhin mit der gespielten Biederkeit meinte.
Ach so.
Was du so ein bisschen von dir gewesen hast. Das ist eher so in der Darbietung, finde ich. Wie du Dinge manchmal da darstellst, hat man
so. Genau,
das, er das guckt ist. Guckt so ins Leere und ja, also ja. Er stellt sich blöder, als er ist, sagen wir mal so. Aber gut, das ist. Aber du fühlst da, also du hast ja vorhin gesagt, die Leute sollen sich ihre eigenen Gedanken machen zu meinen Pointen. Das zählt natürlich auch für den Diskurs bei dir?
Im Prinzip schon. Also ich habe natürlich ganz ganz klare Regeln, was ich ablehne. Und das ist ich stehe, glaube ich, unfassbar mittig in der Gesellschaft, dachte ich immer. Mittlerweile ist vieles von dem, was ich an Regeln habe, in Sachen Toleranz, Vielfalt, miteinander umgehen, auch sozusagen Akzeptanz von anderem und auch Fremden und Andersartigen, oft gar nicht mehr so wohl in der Mitte der Gesellschaft verankert, wie es das jetzt Jahre, Jahrzehnte lang.
Oder was meinst du?
Ja, man hat das Gefühl, ich wäre nach links gerückt. Ich persönlich habe das Gefühl, die ganze Gesellschaft hat einen unglaublichen Rechtsruck erlebt. Weiß ich, also das ist dann in dem Falle schwierig einzuordnen für mich. In jedem Fall ist es so, dass ich aber trotzdem nach wie vor überlege, logischerweise auch, was kann ich tun in dieser Zeit? Wie kann ich ein Gewinn sein? Das ist ja für mich relativ wichtig, das zu machen. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich irgendwie den Leuten dabei behilflich zu sein, mit dem Ganzen klarzukommen, zurechtzukommen. Und sei es nur, dass ich ihnen einen komischen Zugang biete, dass ich ihnen die Möglichkeit biete, über vieles dann doch auch lachen zu können, dir die Komik herauszuarbeiten. Und in schwierigen oder auch geradezu totalitären Gesellschaften, womit ich jetzt nicht sagen will, dass wir da schon sind, aber die Gefahr steht natürlich im Raum, hat sich immer gezeigt, dass das, was eine Gesellschaft resilient macht, sozusagen, das ist natürlich dann irgendwie die Zivilgesellschaft. Der Erhalt der Zivilgesellschaft. Und das, glaube ich, ist meine Aufgabe. Ich bin ganz sicher nicht derjenige, der mit der Waffe in der Hand oder sonst irgendwas verteidigt. Ich verteidige einfach die Zivilgesellschaft, die Vernunft, das Miteinander. Und das mache ich dann über die Geschichten in dieser Form. Das ist sozusagen meine Möglichkeit, was anderes kann ich gar nicht.
Du hast mal als Postzusteller und als Taxifahrer schon gejobbt. Mhm. An welchen Punkten in deinem Leben war das? Also wenn man sagen darf, das geht ja schon eine Weile.
Ja, ich habe in einem meiner Bücher habe ich das auch mal thematisiert und kleine Geschichten zu den insgesamt 23 Berufen. Das tatsächlich wirklich? War, es sind 23 Berufe, die ich hatte, bevor ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt bin ich nur noch Autor oder Geschichtenerzähler. Es war einfach so, ich bin eben in Niedersachsen, im ganz kleinen Dorf, im Landkreis Diepholz geboren und als Sohn eines Postbeamten und einer sozusagen Bäuerin mehr oder weniger, also wir waren eben noch so von meinem Großvater her, haben wir noch auf dem Bauernhof gewohnt. Und meine Mutter hat diesen Resthof geführt, was unfassbar viel Arbeit war. Das kann auch ich mir heute nach wie vor gar nicht vorstellen, wie viel meine Eltern gearbeitet haben. Und mein Vater hat eben außerdem auch noch 40 Stunden bei der Post gearbeitet und nach Feierabend natürlich auch noch auf dem Hof. Mhm. Und es war irgendwie immer relativ klar, so bin ich auch aufgewachsen, dass man halt was machen muss, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich glaube, seit ich 14 bin, damals noch so halbliger, eigentlich mein allererster Job war Silo fahren. Das war, da wurden dann 10-jährige Kinder wie ich, das gegenwärts Privatraum war, auf den Trecker gesetzt und dann wurden die Flachsilos halt immer vor und zurück. Das war super. Das ist bis heute, glaube ich, mein schönster Job gewesen.
Ich kann mich auch an sowas
immer
erinnern.
Vor und zurück, ja? Über den Silo, um die festzufahren.
Aber sag mal, es gibt jetzt eine Frage, die schreit jetzt wirklich, den Hof zu übernehmen, das kam nicht in Frage.
Das war schon zu der Zeit meiner Kindheit, hätte man von dem Hof auf keinen Fall mehr leben können. Ah, ja. Der war einfach da, es waren die Tiere da und es war unfassbar viel Arbeit. Aber das ist, also so einen Hof führst du nicht, um reich zu werden, den führst du einfach, weil er halt da ist. Mhm. Das ist dann so, du hast es und fühlst dich dem ja auch irgendwie verpflichtet, weil es da ist mit dem Land. Und Gott sei Dank haben dann irgendwann auch meine Eltern das eingesehen, wir haben wirklich nicht viel Land, das ist alles klein und so, irgendwann eingesehen zu sagen, es ist jetzt echt Quatsch. Also dann war mein Vater auch pensioniert. Jetzt wird das bisschen Land, was wir da haben, verpachtet an andere Bauern. Und die Tiere werden halt in Gottes Namen, sagen wir mal, etwas beschönigend abgeschafft. Natürlich wurden sie geschlachtet. Mhm. Und damit war es dann fertig.
Ja.
Und damit war dann diese Arbeit. Aber
du hast mal gesagt, du hattest eine reizarme Kindheit. Also mit wenig Reizen. Und du bist ja sehr ländlich offensichtlich aufgewachsen.
Niedersächsische halt. Also wir, das kann man sich heute alles gar nicht mehr. Also mittlerweile würde ich sagen, das kenne ich ja auch. Das sehe ich ja bei meinem Patenkind, der jetzt auch gerade geheiratet und so, auch alle erwachsen. Aber wie die Kinder auf dem Land aufwachsen, ist nicht mehr so viel anders wie in der Stadt. Das ist also durch natürlich die Handys, die Medien und dergleichen haben sie eine sehr ähnliche Wirklichkeit. Die kennen das auch alles, was du in der Stadt hast. Die haben natürlich auch dasselbe Gras, was sie irgendwie beziehen und rauchen und so. Das ist.
Die rauchen Gras?
Glaube ich schon. Also ich weiß es nicht genau. Okay. Meine Tochter natürlich nicht, nein. Aber die anderen schon.
Ja.
Also nein, es ist. Keine Ahnung, also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Das war in meiner Kindheit auch nicht so. Da war eine Kindheit auf dem Land wirklich was anderes als in der Stadt. Das war wahnsinnig behütet. Das war, also ich weiß noch, wir haben dann ja, ich habe damals im Posaunenchor gespielt und wir haben dann so Freizeiten gemacht in Köln und so. Und wenn ich in diese Städte kam, da hat mein Herz schon auch gerast, weil das viel mehr Reize waren, viel, was alles auf einen, und wenn es nur der Verkehr war, der da hin und her, also selbst Das ist wirklich aus heutiger Sicht, also ich kann das auch meiner Tochter ganz, ganz schwer erklären, dass das unterschiedliche Welten waren, die heute sehr zusammengewachsen sind, dadurch, dass man ja auch viel Zeit im virtuellen Raum verbringt und so. Aber ich bin.
Das ist wahrscheinlich die Antwort auf die Frage.
Ja, ich bin wirklich noch in großer Ruhe und Reizarmut aufgewachsen. Und heute sehr dankbar dafür.
Es hat eine Weile gedauert, bis aus Horst Evers erst ein Berliner Lesebühnenkönig und dann ein mit Preisen überhäufter Kabarettstar wurde. Das hat mal jemand über dich geschrieben, Horst Evers, in SWR.
Echt?
Ja.
Ach, guck.
Gehört, also ich meine, es gab auch mal ein Magazin, das kennst du wahrscheinlich besser als ich, Polylux im Ersten, so ein schönes Kulturmagazin,
ja,
Ende der
Tita
90er.
Tita von Hardenberg.
Tita von Hardenberg, ja. Genau. Und die haben dich mal einen Beitrag über dich gemacht, den ich neulich zufällig gesehen habe, den haben die da rausgestöbert irgendwo bei einer Sendung mit dir. Und da wird gesagt, in diesem Polylux-Beitrag, der Mann hat eine Loser-Biografie. Stichwort 23 Jobs, Studienabbrecher und so weiter. Gehört Scheitern zu einer gesunden Karriere dazu?
Ich finde schon. Also es gehört in jedem Falle natürlich dazu, möglichst früh zu lernen, dass das sozusagen nicht so einfach ist. Dass es schon relativ gut ist, wenn man sich früh Sachen auch wirklich erarbeiten muss. Und möglichst dann natürlich aber auch, und auch das ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr schlimm, wenn es nicht so ist, irgendwann dann das Erfolgserlebnis hat. Also merkt, dass es sich lohnt, für Sachen zu arbeiten, daran zu feilen, dahin zu gehen und dann irgendwann auch dafür was zurückbekommt. Das wäre sehr wünschenswert, wenn das jungen Leuten auch vergönnt ist, auch heute.
Hast du eigentlich ein Herz auch für die scheitern, für die Pechvögel?
Natürlich, jeder hat das. Es ist ja, glaube ich, nach wie vor bei Südpol ist es, glaube ich, ist ja Scott eigentlich populärer als Amundsen. Also obwohl er alles verkehrt gemacht hat, was man nur verkehrt machen konnte und das wirklich eine schlecht vorbereitete Expedition war und am Ende ganz grausam ausgegangen ist. Aber irgendwie ist er, also zumindest bei den Engländern, ist er der beliebtere von beiden, weil Amundsen hat es halt geschafft. Das ist langweilig und schnell erzählt, aber seine Geschichte des Scheiterns, das ist das große Drama.
Du hast es auch geschafft? Du hast dich geschafft in die Fernsehsendungen,
so
in die Radiokolumnen. Nee, eben nicht auf dem langen, sondern haben wir ja gerade lang und breit geschrieben, auf dem steinigen Weg dorthin, dich langsam nach oben gespielt. Gibt es Vorbilder bei dir? Also gibt es so Kabarettisten, die es dir angetan haben, wen du so bewunderst? Alphonse oder so?
Alphonse mag ich sehr gerne. Also es gibt sehr viele Leute, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag und sehr schätze und wo ich mich immer freue, wenn ich sie, gerade Alphonse treffe ich, der ist ja auch passionierter Bahnfahrer und wir treffen uns unglaublich oft oder was, also wirklich sehr häufig in Zügen oder auch in DB-Lounges. Das ist sehr, sehr schön und mit ihm verbringe ich gerne Zeit. Da gibt's aber auch noch eine ganze Reihe andere, die einfach dann sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön sind. Jochen Malmsheimer und Frank Rosen, die eben über Tresen lesen, über einen ähnlichen Weg, die ich auch schon sehr lange kenne. Auch da freue ich mich jedes Mal wie Bolle, wenn ich irgendwas mit denen zusammen mache oder irgendwo zusammen bin. Jetzt war ich gerade vor 2-3 Monaten war ich in der Anstalt im ZDF zusammen mit Bodo Wartke, den ich seit immer schon eigentlich kenne aus Berlin. Wir haben damals auf den kleinen Bühnen sozusagen auch zusammen angefangen und viel gespielt und dann sowieso noch mit Klaus und Max war die Sendung. Das ist dann einfach schön, so zusammenzukommen mit lauter Leuten, die ich A, künstlerisch sehr, sehr schätze, großartig finde, aber mit denen es auch lustig ist, also mit denen es einfach schön ist, mit denen man gerne Zeit verbringt. Also da gibt's natürlich eine ganze, ganze Reihe. Jetzt geprägt bin ich, jemand meiner Generation, natürlich ganz, ganz stark durch Monty Python. Das waren sozusagen die, wenn wir damals in der Schule gesagt haben, was ist cool, was ist richtig lustig, dann war das Monty Python. Es war natürlich aber auch Loriot, es war natürlich auch Otto Walkes. Also das waren schon so starke Einflüsse für mich. Und später dann sehr, sehr wichtig, sehr bedeutsam, auch für Schreiben Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Das hat mich wahnsinnig geprägt und dann auch diese Überzeugung, alles, was logisch ist, kann auch passieren und kann auch erzählt werden.
Gibt's auch so also paar Junge, die du gut findest?
Natürlich finde ich jetzt beispielsweise verfolge ich mit großer Begeisterung die Karriere von Till Reiners. Der,
mit dem du auch, glaube ich, zusammen schon was gemacht hast, ne?
Ja, stimmt. Das werde ich nie wieder vergessen, als ich dann irgendwann, als Till Reiners dann endlich seine Sendung hatte, die er von Sebastian Puffpaff übernommen hat, hat er mich zum ersten Mal angekündigt und hat gesagt, und jetzt kommt jemand, auf den ich mich ganz besonders freue, weil mit dessen CDs bin ich aufgewachsen. Und das war für mich dann der Moment, wo ich wusste, scheiße, ich bin alt. Jemand, den ich so als Kollegen betrachte, sagt dann in meiner Ankündigung, mit dessen CDs damals, als ich noch ein Kind war, auf den Autofahrten, das haben wir immer gehört, da wusste ich, wie viel Zeit vergangen ist.
So gesehen natürlich lustig, so heißt dein aktuelles Programm. Kannst du in zwei Sätzen beschreiben, worum es geht? Sind es kleine Geschichten?
Es sind kleine Geschichten aus dem Hier und Jetzt, die, wie gesagt, auch ineinander verknüpft sind und verbunden sind. Im Prinzip ist es genau dies, dass in Zeiten wie diesen, mein Umgang immer mit schwierigen Zeiten, mit allen Problemen ist, dass ich versuche, irgendwie einen humorvollen, einen komischen Zugang zu finden. Und das mache ich im Regelfall so, dass ich Dinge so lange aus so vielen Perspektiven und Blickwinkeln betrachte, bis ich irgendwie einen humorvollen Zugang finde, und insofern das so gesehen natürlich lustig. Ah, ja. Also ich drehe es so lange hin und her. Das ist leichter gesagt als getan, und ich gebe auch zu, das sage ich auch im Programm, es gibt Dinge, die mittlerweile passieren, die du hast, die kriegst du nicht lustig geguckt, beim besten Willen nicht. Aber trotzdem ist es sehr, sehr in der Gegenwart verbunden, und das kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen. Ich habe es jetzt spielt es natürlich auch ständig und aus den Reaktionen. Es ist sehr lustig. Man lacht sehr viel.
Du bist jetzt unterwegs im Herbst in Deutschland, wirklich überall zu sehen, aber nicht viel hier in Baden-Württemberg.
Ja, das also tut mir leid.
Ein Terminchen haben wir da.
Ich dachte auch, als der, genau.
Im Tollhaus in Karlsruhe.
Ja, das ist aber eine tolle Bühne. Das Tollhaus kenne ich auch schon sehr lange und mag ich sehr, sehr gerne. Das ist, also sagen wir es mal so, natürlich bin ich, ich spiele wahnsinnig viel in Berlin, auch sehr viel in Brandenburg und Schleswig-Holstein und Niedersachsen und dergleichen mehr. Der hängt auch mit dem Radio 1 Einzugsgebiet. Klar. Und damit zusammen, dass ich da sehr viel Publikum habe, auch und eben in Süddeutschland und Österreich und Schweiz, was ich alles auch bespiele, weniger Publikum habe sozusagen. Aber dass ich jetzt in diesem Jahr nur noch den Termin in Karlsruhe habe, ist ungewöhnlich. Das hat mich dann auch überrascht. Aber im Frühjahr bin ich dann, glaube ich, auch wieder hier in Stuttgart. Genau. Und so, wo ich, also da, aber
da gebe ich dir mal noch was
Karlsruhe,
mit.
Karlsruhe, das Tollhaus, mag ich sehr gerne. Und da bin ich auch schon sehr lange. Das ist eine tolle Bühne, eine meiner Liebsten.
Da gebe ich dir noch mal was mit von SWR1-Hörerin Anne. Sie sagt, schon lange lese ich mit Freude die Bücher von Herrn Evers. Ihn live zu erleben wäre toll. Vielleicht traut er sich mal weiter in den Süden. Die SWEG, und da schließt sich der Kreis unserer Sendung, bietet auch einmalige Erlebnisse für Zugreisende im Osthalbkreis aus. Vielen Dank, Herr Evers, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.